Dieses eine Gericht. Der Podcast von Les Étoiles. Felix Zeifer spricht mit Spitzenköchen über das Gericht ihres Lebens.
Herzlich willkommen zurück zu Dieses eine Gericht, dem Podcast von Les Étoiles, bei dem wir mit unseren Gästen erkunden, welches Gericht sie denn in ihrer Kochkarriere am meisten geprägt hat. Heute sind wir am wunderschönen Schluchsee in der Mühle beim Fabian. Und für alle, die dich noch nicht kennen, Fabian, stell dich gerne mal ein bisschen vor.
Mein Name ist Fabian Obergfell. Ich bin seit knapp einem Jahr hier Küchenchef in der Mühle Schluchsee. Ich habe mit 16 meine Lehre angefangen, bin dann mit 19 in die Traube Tombach, danach ins Waldhotel Sonora in die Eifel. Von dort aus hat es mich ins Brenners Parkhotel nach Baden-Baden verschlagen. Zuletzt 7 Jahre im Restaurant Ophelia als Sous-Chef und ja, jetzt bin ich hier und hier mit dir heute Abend.
Ja, beeindruckende Vita, da ist auf jeden Fall einiges schon zusammengekommen.
Ja, ein paar Jährchen, aber...
Man sieht es dir nicht an.
Dankeschön.
Koch ist, ich finde das immer wieder.
Das hält jung,
Koch müsste man sein, weil es hält auf jeden Fall bei relativ vielen sehr gut jung.
Viel Schlaf und weniger Arbeit.
Ja, genau. Die klassische Küchenarbeitsstruktur. Viel Schlaf, weniger Arbeit. Es ist ja nicht umsonst dieses eine Gericht. Dementsprechend, was hast du uns denn als Gericht heute mitgebracht? Was machen wir mit dir?
Ja, wir machen ein kleines Fingerfood, was ich auch abends im Menü schicke. Ich habe mein Fingerfood so ein bisschen Schwarzwald-Thema aufgebaut. Und das ist eine kleine Quiche Lorraine, ein kleiner Lauchkuchen, der gefüllt ist mit einem Blutwurstkern. Obendrauf ist knuspriger Schwarzwälder Schinken, Apfel und eingelegte Perlzwiebel.
Kommen wir selber aus dem Schwarzwald, Blutwurst, Quiche Lorraine, alles irgendwie Sachen, die man schon mal gegessen hat, aber in der Kombi noch nicht.
Ja.
Dann würde ich sagen, für alle, die jetzt bisher noch nicht auf dem Videopodcast sind, würde ich empfehlen, jetzt auf den Videopodcast zu springen. Und dann führ uns einfach mal so ein bisschen durch, während wir jetzt drüberlegen, was wir in der Küche gemacht haben, was so die Schritte sind für die Quiche Lorraine.
Ja, also zuerst ist ein Mürbteig, der wird ausgerollt, wird dann in eine Form reingedrückt und die Form wird dann blind gebacken mit einem Förmchen oben drauf, dass es nicht irgendwie aufgeht. Das wird dann gefüllt mit einer Royalmasse, mit Lauch. Die ist abgeschmeckt mit bisschen Muskat, Salz, einfach schön wohlig warm abgeschmeckt. Dann kommt da so ein kleiner Blutwurstkern rein. Wir haben aus der Blutwurst eine Creme gemacht, mit bisschen Eigelb gebunden. Wird davor in eine Halbkugelform eingefroren. Und die gefrorene Halbkugel kommt dann eben in diese Quiche Lorraine. Ich fand Blutwurst immer lecker und toll, aber es sieht natürlich nicht so schön aus, weil es natürlich nur braun ist. Und dann dachte ich, wir müssen es einfach ein bisschen verstecken, um das trotzdem irgendwie adrett zu machen. Ja, dann kommt oben drauf, ausgelassener Schwarzwälder Schinken, ganz, ganz feine kleine Würfel geschnitten, eine Apfelscheibe oben auf, eingelegte Perlzwiebel und ein bisschen Deko, eine Schnittlauchspitze und dann war es das eigentlich schon, ja.
Ja, der ganz, ganz fein geschnittene Schinken, den
kann ja, der hat euch beeindruckt. Ja, das habe ich gemerkt. Also, ja.
Ich würde behaupten, ich habe jetzt kein Millimetermaß angelegt, aber es würde mich nicht wundern, wenn einige von den Würfeln unter den Millimeter
gelandet. Ja, ich habe einen guten Sous-Chef, ja. Also der macht das jeden Tag, der macht es sehr akribisch, ja, auf jeden Fall. Am Anfang dachte ich so, Schwarzwälder Schinken muss ins Menü oder nicht, keine Ahnung, auch du bist hier im Schwarzwald. Aber jetzt eine Scheibe Schwarzwälder Schinken oben drauf zu legen oder einfach am Tisch aufzuschneiden, hätte ich irgendwie zu lapidar gefunden. Deswegen muss das ein bisschen feiner daherkommen. Und ich glaube, so in Form von kleinen ausgelassenen Würfelchen, die dann noch ein bisschen Knusper oben drauf geben, macht das schon Spaß. Ja.
Ja, und du hast ja auch erzählt, die Quiche hat dich deutlich früher schon bewegt. Also es war ja jetzt kein, okay, ich bin jetzt in den Schwarzwald gegangen und halt in die Mühle und jetzt sind wir hier im Schwarzwald und was ist hier nah? Ja gut, Elsass ist nah, ja. Ein bisschen Quiche und hier haben wir Schwarzwald Schinken, deswegen Schwarzwald. Sondern die Quiche begleitet dich ja schon seit deinen Lehrjahren.
Ja, also das war mein tatsächlich erstes Gericht, das ich machen musste. Also in einem Hotel, in dem ich gelernt habe, im Hotel Waldseckmühle in Pfalz-Grafenweiler, da gab es Quiche immer als Amuse-Bouche. Also es hieß damals Lauchkuchen, da wurden an einem, weiß ich nicht, 200er Service wurden 6 von den Kuchen gebacken und ich musste da unten im Keller stehen als Lehrling und diese Springform einstreichen, also mit dem Teig. Also quasi das Gleiche wie jetzt, was wir jetzt in klein machen, in groß. Das Ding wurde dann gebacken, es kam unterm Pass und dann mussten wir vorne das Messer vom Chef hinlegen und nur der Chef durfte diesen Lauchkuchen aufschneiden. Ja? Und dann hat halt jeder als Amuse-Bouche so ein Stückchen Lauchkuchen bekommen. Und das war einfach eins so der ersten Gerichte, die ich wo ich gedacht habe, Mensch, ey, da passiert noch ein bisschen mehr, wie einfach nur ein Stück Kuchen aufschneiden, sondern das ist auch nur Chefsache, dass er das aufschneidet. Das hat mich irgendwie dann schon ein bisschen beeindruckt, ja. Ich muss auch sagen, ich habe die ersten Springformen nicht schön gemacht. Also die Seniorchefin hatte da schon noch was zu motzen, ja. Das, ja.
Aber es war damals auf jeden Fall schon zu erkennen, dass du ein bisschen mehr Bock dran hast. Dein Chef hat ja damals scheinbar ja schon gesagt, so, aber warte mal, hier, das scheint dir ja irgendwie mehr Spaß zu machen. Willst du nicht noch ein bisschen mehr?
Ja, also ich war mir am Anfang auch nicht sicher, wo es beruflich bei mir hingehen soll. Und irgendwie habe ich da dran Freude gefunden. Also es hat mir so mit dem Küchenteam Spaß gemacht, mit mehreren Leuten da drin zu stehen und jeder muss dem anderen helfen. Das Teamgefüge hat mir einfach Bock gemacht. Und ja, dann hat sich irgendwie alles halt so ein bisschen entwickelt, ja. Also es war jetzt am Anfang auch nicht mein Ziel, einen Stern zu kochen oder wie auch immer, ja. Also damals waren die Wege auch noch ein bisschen länger, bis man mal gemerkt hat, was einer jetzt woanders macht in Hamburg, oder da gab es halt irgendwelche Heftchen, wo man mal ab und zu mal reingeguckt hat und gesagt hat, Mensch, da gibt's ein 3-Sterne-Restaurant irgendwo, ja. Aber jetzt mittlerweile mit Instagram und allem anderen kann man ja ganz schnell sehen, was einer in Frankreich macht, was einer in wie auch immer macht, ja. Also das war einfach eine andere Zeit und mich hat es da irgendwie dann irgendwann doch ein bisschen angefixt und ja, bin ich nicht mehr rausgekommen.
Was war so der erste Moment, wo du Fine Dining dann mal erlebt hast? Hast du da direkt schon gesagt, so, okay, wow, das ist jetzt das, in die Richtung soll es gehen?
Nee, also mein erster Fine Dining Moment war eigentlich in der Zeit, wo ich in der Traube Thombach war. Ich habe da im Silberberg gearbeitet und ich musste ab und zu in die Schwarzwaldstube runter irgendwelche Sachen holen. Und ich bin da in dieses Kühlhaus reingelaufen und da waren so Jakobsmuschelteller vorgelegt mit Gänseleber und ich dachte, Mensch, erstmal, wer muss das machen? Und dachte mir, ey, wie akkurat kann man arbeiten? Ich dachte mir so, da muss noch mehr gehen. Ja, also das, was ich eigentlich mache, ist ziemlich langweilig. Ja, ich denke zwar, es ist cool, aber da ist noch mehr drin. Ja, und es war so dann mein erster Moment, wo ich gesagt habe, ey, Mensch, das will ich auch können. Ja.
Aber in der Traube selber hast du dann nie im...
Nee, also ich wollte tatsächlich immer in die Schwarzwaldstube runter. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo ich runter wollte, war kein Platz frei. Und dann hatte ich aber einen Kollegen aus der Traube, der hatte sich schon 3-mal im Sonora beworben in der Eifel und wurde dann auch genommen. Und irgendwann hat das Telefon bei mir geklingelt und sagte, Fabian, wir brauchen ein Entremetier, hast du Bock? Dann sage ich, ja, keine Ahnung, wo bist du? Dann sagte ich, ja, bei Helmut Tiekes im Sonora, eins der besten Restaurants in ganz Deutschland. Sag ich so, ey, das klingt cool, ja, so, soll ich mal vorbeikommen? Oder dann sagte er, ja, komm doch einfach mal vorbei, ich zeig dir das mal. Und die machen was ganz Verrücktes, die haben so einen krossen Rösti mit einem Rindertatar drauf und oben ist eine Dose Kaviar drauf. Und ich dachte mir so, wow, das habe ich ja noch nie gehört, das will ich mir anschauen, ja. Ja, dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin, ich habe mir noch einen TomTom gekauft damals, weil ich, da konnte man auch übers Handy noch kein Navi eingeben. Da habe ich dann mein Trinkgeld für einen TomTom ausgegeben und habe gesagt, okay, alles klar, jetzt fahre ich mal in die Eifel und gucke mir das mal an, ja. Und dann war ich beim Herrn Tiekes da in der Küche und habe da einen Tag damit reingeguckt und habe gemerkt, okay, das ist wirklich, also das ist nochmal Next Level. Ja, und habe mich dann abends gefragt, wie schaut's aus, fangen Sie an oder fangen Sie nicht an? Und dann habe ich gesagt, ja, ich fang an. Und dann habe ich gesagt, das gefällt mir. Ein Mann, ein Wort, alles klar. Ja, so. Und das war dann so mein erster Schritt in die Sterne-Gastro. Dass es direkt 3 Sterne werden, war jetzt auch nicht, ich war mir das gar nicht so bewusst. Ich dachte mir, ich krieg das hin, ich muss mich reinfuchsen, aber ich will's. Und ich glaube, wenn man was unbedingt will, dann schafft man es auch. Und ja, dementsprechend war ich dann 2 Jahre im Sonora. Und die Zeit, die will ich nicht missen. Also ich hatte echt sehr grandiose Erlebnisse. Wir haben viel gearbeitet, aber ich habe sehr, sehr viel gelernt, ja.
War das auch die Zeit, wo dann wirklich der Wunsch dann auch kam, später dann auch mal einen Stern zu kochen? Hat sich das da dann schon so angefangen?
Ja, das war halt schon, man war da irgendwie schon so eine Brigade und ich weiß auch noch, ich habe meine Sonora-Kochjacke zu Hause im Rahmen eingerahmt. Für mich war das irgendwie schon was ganz Besonderes, dann da in so einem Küchenteam einfach zu sein. Ja. Und da war mir dann schon auch bewusst, okay, ich möchte weiterkommen. Bis dahin hatte ich ja 4 Jahre Entremetier auf dem Buckel, 2 Jahre davon im 3-Sterne-Restaurant und war mir dann schon auch bewusst, dass ich noch ein bisschen mehr lernen muss, bis ich da irgendwie dann ankomme, ja, dass das jetzt nicht von heute auf morgen funktionieren kann. Aber ja, danach kam dann der Anruf von Paul Stratner. Mit dem habe ich in der Traube eine kurze Zeit zusammengearbeitet und der hat gesagt, Mensch, ich kriege eine Küchenchefstelle im Brenners Parkhotel. Hättest du nicht Bock, da bei mir anzufangen? Wir fangen bei 0 an, mal schauen, wie weit wir kommen. Ein Stand ist mal Minimumsziel, 2 wäre noch viel besser. Und damals war keine Möglichkeit, im Sonora den Posten zu wechseln. Da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich doch wieder zurück nach Baden-Baden. Habe auch damals meine jetzige Frau kennengelernt. Sie hat in der Traube gearbeitet. Das heißt, die Entfernung war ein bisschen kürzer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich gehe zum Paul. Und habe ihm aber gesagt, ich fange nur an, wenn ich nicht auf den Entremetier komme. Ich habe gesagt, dann muss ich...
Schritt nach oben.
Irgendwas muss ich lernen. Ich will auf einen anderen Posten, egal wohin, aber nicht auf den Entremetier. Und dann habe ich gesagt, klar, du machst einen Gabmansche. Und dann schlussendlich war ich da 5 Jahre dann im Küchenteam. Also ich habe alle Posten einmal durchgemacht. Ich glaube, 2 Jahre Gabmansche, dann war ich auf dem Postenet ziemlich lang. Sauce habe ich gekocht. Dann habe ich meinen Ausbilderschein noch übers Brenners gemacht, meinen Küchenmeister. Und ganz zum Schluss war ich dann Sous-Chef und dann ging es dann so ein bisschen die Ära Brenners Park Restaurant dem Ende entgegen. Mhm. Und ich wollte dann auch nicht wieder als Kommi irgendwo anfangen. Also da hatte ich dann auch irgendwie, war das nicht mein Bestreben, wieder ganz von vorne anzufangen. Ja, und glücklicherweise hat Dirk Hoberg am Bodensee einen Sous-Chef gesucht. Der Paul hat einen Dirk gekannt und dann bin ich dahin und es war echt ziemlich schnell dann klar, dass ich da anfange und als Sous-Chef dann da anfange. Und da war ich dann 7 Jahre, ja. Also da bin ich dann sehr lange geblieben und war ein toller Betrieb, toller Chef. Einfach so ein Herzensding auch. Also ich habe, glaube ich, auch sehr viel mitprägen dürfen bei verschiedenen Gerichten. Dirk war da auch einer, der hat gesagt, mach. Ja, war viel in der Patisserie und habe Desserts gemacht und hatte immer eine gute Zeit.
Ja, Grüße gehen raus an Dirk und an Paul.
Hey, die beste Grüße, ja.
Die wir auch beide schon besucht haben, ja. Grandiose Küchen. Also ich meine, Paul haben wir jetzt natürlich in Frankreich besucht, nicht mehr in Brenners. Ja. Aber du hast ja dann auch bei Brenners den kompletten, eigentlich von Anfang bis Ende mitgenommen, oder?
Also ja, das war
Küche aufgemacht, Küche
von Anfang bis Ende. Und es war schon auch, also man war halt extrem stolz, ne? Also so, nach dem ersten Jahr habe ich gesagt, ey Mensch, boah, wir reißen uns hier so einen auf, wir fangen morgens so früh an und ich bin jeden Tag an so einem Restaurant vorbeigelaufen, die hatten einen Stern und ich habe immer gesehen, ey, da ist nichts los und ich dachte mir so, ey, ich bin ein Stern, was mache ich hier eigentlich? Davor war ich im 3-Sterne-Restaurant im Sonora, das kennt jeder und ich bin hier im Brenners Park Hotel in Baden-Baden und irgendwie, aber da war dann schon auch eine Entwicklung dahinter und wir hatten echt auch ein tolles Team und alle wollten Gas geben, alle haben gesagt, so ein Stern reicht nicht. Und als dann der 2. Stern kam, das war natürlich, da waren wir richtig hart stolz. Also das war schon ein cooler Moment und war dann auch immer schön, wieder neue Leute kennengelernt und wenn die dann wussten, okay, der ist von Anfang an da dabei, der kann noch ein paar so Geschichten erzählen von vor 4 Jahren, war das dann schon auch immer witzig, ja.
Kurzer Werbeblock zwischendrin. Bei uns bei Les Étoiles geht es natürlich immer um richtig gutes Essen. Und was gehört bei richtig gutem Essen dazu? Genau, richtig guter Wein. Oft das Problem ist, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Die Weinauswahl ist nahezu unendlich. Und man will sich vielleicht nicht durch stundenlange Beratung oder endlose Listen in Online-Shops quälen. Und genau dafür gibt es Feinwein. Die Feinwein-Editionen sind Boxen von Spitzenweingütern aus ganz Europa. Mit 6 Flaschen kuratiert und perfekt auf die Saison abgestimmt. Aber es bleibt nicht nur bei der Flasche Wein. Bei jeder Box, bei jeder Flasche sind noch Videos vom Kellermeister dabei, Servierempfehlungen, Hintergrundinfos. So kann man etwas erleben. Das Ganze kommt außerdem in dieser super edlen schwarzen Geschenkverpackung und macht wirklich was her. Und jetzt sage ich, schaut einfach noch auf der Webseite vorbei. Mit dem Code PODCAST20 könnt ihr 20% auf die aktuelle Edition sparen. Probiert die Sommeredition aus. Uns hat sie gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Damit ist die Werbung vorbei. Und jetzt noch viel Spaß mit der restlichen Folge.
Ja, und ich meine, dann direkt nochmal 7 Jahre, 2 weitergemacht. Also einige Sterne in der Karriere dann irgendwie. Du hast ja gefühlt mehr Sternezeit gehabt als irgendwie normale, nicht besternte Kochzeit.
Ja, das stimmt. Bevor du aber also ich glaube, das ist dann auch schwierig da von dem, ich will jetzt nicht sagen hohen Ross, ja, das hat alles seine Berechtigung. Ja, ich gehe auch gerne ein tolles Schnitzel essen, so, also um Gottes Willen. Aber es ist schon schwierig, wenn man einen gewissen Anspruch an sich hat und sagt, man möchte es so und so und das in Perfektion arbeiten. Es ist, glaube ich, schwierig zu sagen, jetzt gehe ich von dem wieder weg und mache was komplett anderes. Ja, da gibt es dann zu viele Abstriche, die man machen muss. Oder ja. Und es, ja, wie gesagt, ich war Ich habe die Arbeit noch nie so als Arbeit gesehen. Ich habe immer, solange ich eine Motivation hatte und gesagt habe, ich lerne was Neues, dann habe ich da weitergemacht und dann war das auch im Brenners für mich klar, okay, wenn ich die Posten wechseln kann, dann brauche ich nicht nächstes Jahr in ein anderes Restaurant gehen, das 2 Sterne hat und nochmal in ein anderes, sondern dann bleibe ich hier und ich kann hier was lernen und habe eine Perspektive und es ist handwerklich alles perfekt. So, ich meine, der Paul hat ja auch eine tolle Ausbildung hinter sich. Ja, wenn ich gesehen habe, wie wir dann irgendwelche Sachen eingesetzt haben, Terrinen, dies, das, jenes. Also da habe ich schon gesagt, okay, der kann halt Sachen, die kann ich noch nicht. Ne?
Das ist halt, hat der Paul ein paar von den Sachen aus dem Kühlhaus, die du gesehen hast,
genau. Hat er dann auch gemacht. Ja, also damals. Wir hatten dann, keine Ahnung, wir hatten Gäste an Silvester immer da, die wollten immer so einen Hummer im Seezungenröllchen, so ein richtiger Klassiker. Mhm. Ich habe sowas davor noch nie gemacht. Und dann habe ich gesagt, mach mal, wir machen dann eine schöne Fischfarce, wir streichen das drauf, Hummer, Schwanz in die Mitte und so. Ja, und das war dann schon, da habe ich gesagt, okay, der kann ein bisschen mehr noch als ich. Also ich bin hier nicht, ich lerne hier was. Ja. Und das war eigentlich immer wichtig und das möchte ich auch so in meinem Küchenteam so ein bisschen weitergeben, dass die Leute nicht mit 21 schon das können, was ich halt kann. Ja. Und es liegt nicht dran, dass sie dumm sind oder dass sie nicht wollen oder wie auch immer. Das ist halt einfach Erfahrung. Und das ist jahrelange Erfahrung und irgendwann weißt du halt, okay, der Fisch, der braucht jetzt halt noch ein paar Sekunden in der Pfanne oder braucht es halt nicht. Und das weiß halt einer mit 22, kann er woher auch, ja. Also es funktioniert halt nicht, ja. Das ist halt Erfahrung. Die kannst du dir nicht kaufen und die kannst du auch nicht innerhalb von einem Jahr dir irgendwo holen, ja.
Ja, klar. Wenn ich meine, hast du 1000 Stücke Fisch gesehen, hast du 10.000 Stücke Fisch gesehen. Genau, irgendwann richtig. Ist so, du guckst es nur an, er muss 5-mal drauffassen, du guckst es an, sagt, du hast noch 4 Sekunden.
Genau, lass raus oder nicht raus.
Also, ja, so wie mit dem Abspecken.
Genau. Ne?
Hast du auch gesagt, abschmecken, unfassbar.
Ja.
Wie das teilweise, das dich ja auch total fasziniert hat. Wie
ja, ich habe es ja gestern
und abschmecken und wupp.
Ja, also das war also auch so ein Sonora-Ding, was ich bin da aus der Traube gekommen und in der Traube war. Ich bin da raus und ich dachte, ich war in der Traube Thombach. Jetzt war ich eh schon im besten Hotel, was es so gibt, ne? So, also ja, ich bin da irgendwie schon mit Stolz rausgelaufen. Ja. So, und dann bin ich in Sonora und Herr Tierges hat mich da sehr schnell auf den Boden der Tatsachen runtergeholt, ja, dass es noch andere gute Hotels und Restaurants gibt. Und er war immer schon einer, der sehr auf Geschmack abgefahren ist. Also ich habe am Anfang Sachen abgeschmeckt und ich musste dann immer gegenprobieren lassen, entweder von ihm oder vom Thomas Schanz. Thomas Schanz war damals sein Sous-Chef. Und das hat halt am Anfang überhaupt nicht funktioniert, ne? Der hat am Anfang gesagt so, da muss noch was dran, ja, so. Und dann, der Thomas hat mir irgendwann mal Perlzwiebeln abgeschmeckt in so einer Jus. Und ich habe die probiert und ich dachte mir so, okay, der kann was ich noch nicht kann, ja. Das will ich irgendwann auch können, ja. Und das war auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das berührt einen schon mehr, wenn es so intensiv schmeckt. Und deswegen habe ich das, glaube ich, auch so weitergezogen. Also es muss schmecken, muss schön aussehen, aber der Geschmack ist King nachher. Ja? Also ob jetzt die Perlzwiebel rechts oder links liegt, interessiert den Gast nachher nicht so, wie wenn er sagt, das war zu salzig oder hat nach nichts geschmeckt. Oder dann kommt der Gast halt vielleicht nur einmal und sagt, es war ganz nett. Oder er kommt halt wieder und sagt, ja, hat es mir einfach so unfassbar gut geschmeckt. Und die Gäste brauchen wir ja auch, die einfach öfters kommen, ja, die explizit zu uns in Schwarzwald fahren und sagen, ich möchte hier lecker essen, ja, und das war auch immer mein Bestreben, dass die 1, 2 oder 3 Sterne, das ist alles schön, ja, auch für mich, ja, aber schlussendlich muss nachher das Restaurant voll sein und die Leute müssen sagen, ey, beim Obergefell oder beim Mühle-Team, ja, wie auch immer, will mich da nicht zu sehr in den Vordergrund rücken, da war es einfach lecker.
Ja, total. Und ich meine, hier oben, ihr seid halt auch irgendwo im Nirgendwo. Ne? Schluchsee ist schön, Freiburg jetzt auch nicht so weit weg, aber Freiburg ist jetzt auch nicht die Weltmetropole mit Millionen von Einwohnern.
Nee,
so sehr ich meine Heimat liebe. Aber es ist halt nicht München, Hamburg, Frankfurt. Ne? Also ihr müsst hier schon auch die Leute so ein bisschen einfach herziehen und dann auch halten.
Ja, also als ich hier angefangen habe, hatte Marius, der Eigentümer von der Mühle, hat zu mir gesagt, wir müssen ein bisschen Werbung schalten bei Instagram, wie auch immer, aber es wird sich nachher, die Mundpropaganda ist wahrscheinlich das, was nachher zieht. Ne? Und dann habe ich am Anfang gedacht, ja gut, boah, schauen wir mal. Aber es sind tatsächlich echt sehr, sehr viele Gäste, die anderen Gästen sagen, Mensch, da müsst ihr mal vorbeikommen oder ich gehe an den Tisch und die sagen, ey, gestern hatten wir die und die Gäste, das sind Freunde von uns, die haben gesagt, komm mal hierher. Und das ist dann schon cool, wenn das so funktioniert. Also ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich denke, okay, dann habe ich irgendwas nicht ganz so falsch gemacht, wenn die wiederkommen und ich habe es euch gestern schon erzählt, ich habe Gäste, Die kommen jetzt zum 96. Mal, waren die gestern in der Mühle, seitdem es die Mühle gibt. Und die haben am Anfang, die waren am ersten Tag da und das Level war natürlich dann schon hochgesetzt. Die haben auch gesagt, sie gucken sich das einmal an und wenn es halt nichts ist, dann so war es das mit der Mühle, mal blöd gesagt. Ja, aber seitdem ich da war, sind wir jetzt schon 26 Mal da gewesen. Ich glaube,
du bist so beim ersten Mal in der Küche so.
Ja, so ganz so schlimm war es nicht, aber ich dachte mir schon, es wäre schon blöd, wenn wir die verlieren. Ja, es war dann halt, der Druck war dann schon da, aber Hammer Gäste, sind echt, wie gesagt, zum 96. Mal jetzt da und kommen eigentlich alle zwei Wochen. Sitzen immer an Tisch 1, hab sie total gern wirklich mittlerweile und wie gesagt, nach 25 Mal oder 26 Mal, jetzt seitdem ich das hier mache, dann können wir irgendwas gar nicht so falsch machen, ja, dann ist anscheinend ganz lecker bei uns,
ja. Ja, dann nehmen sie auch jedes Menü mehr als einmal mit, weil ich meine, ihr
wechselt ja eigentlich alles. Das Schöne ist, er macht auch immer Fotos und es hat mir dann auch immer Fotos gezeigt, guck mal, vor einem halben Jahr, da hast du noch das gekocht, guck mal, wie viel filigraner das jetzt geworden ist oder wie auch immer. Ich habe mir die Fotos auch schon angeguckt, bitte zeig's mir nicht. Ja. Ich sehe selber, dass es damals noch nicht so filigran oder akkurat war. Ja, also ich reflektiere da schon und sehe da auch schon eine Entwicklung drin.
Ja, das kann man zu den jetzigen Tellern auf jeden Fall nicht sagen. Also was wir gestern Abend aufgenommen haben, das war ja schon absolut grandios hier.
Ja, also ich glaube, es hat sich entwickelt. Am Anfang war mir einfach wichtig, dass es erstmal lecker ist und dass die Gäste alle glücklich hier rausgehen, dass niemand sagt, oh, da ist ein Neuer in der Mühle, da brauchst du nimmer hinfahren. Das war mir so das Allerwichtigste. Mhm. Und die haben ein mega Team, die haben alle Lust, sind alle motiviert und da ist keiner dabei, der einfach nur arbeiten kommt, weil er arbeiten muss. Finde ich auch schön zu sehen dann, weil ich war halt früher genauso, ich bin da früher auch rein und habe gesagt, Mensch, ja, mein Entremetier, sind die Eltern selber Gastronomen, der Papa hat mal einen Stern gekocht, so der ist gastronomisch einfach schon super drauf. Mein Sous-Chef, mit dem habe ich im Ophelia schon 4 Jahre zusammengearbeitet. Über den bin ich übrigens mehr oder weniger hier gelandet. Ja. Mein Patissier ist super jung, 21. Er hat mir im Vorstellungsgespräch gesagt, er kann eigentlich nur Kuchen backen. Ob ich ihn trotzdem einstellen, dann sage ich, wenn du Bock hast, dann lernst du auch mehr. Ja. Ich sag, ich habe auch lange Patisserie gemacht. Wenn du das Wichtigste ist, dass du Lust hast. Ja. Und jetzt, wir sind da mittlerweile schon so ein eingeschweißtes Team. Macht echt Bock. Wir blödeln rum mittags in der Küche. Ich bin jetzt, glaube ich, auch kein ultra strenger Chef, der mittags läuft bei uns Musik und es ist entspannt. Natürlich muss es dann abends dann auch so sein, wie ich es haben möchte. Merken sie schon, wenn es dann auch mal nicht so ist. Aber das muss ja trotzdem irgendwie allen Spaß machen. Sonst kriege ich ja auch keine Mitarbeiter. Zieht niemand nach Schluchsee, um hier sich einen ganzen Tag von einem cholerischen Küchenchef anschreien zu lassen. Ja, und also möchte ich auch nicht sein. Es muss einfach muss den Leuten Spaß machen und dann macht es auch Spaß, mal übers Pensum hinaus zu arbeiten und einfach jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Ja.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Wandel der Zeit. Ne? Also die Phase der cholerischen Küchenchefs.
Ja, die ist vorbei. Ist auch gut, dass vorbei ist.
Aber sie ist noch nicht ganz vorbei. Ne? Also so, ja, es gibt man auch, merkt so, es gibt
ja,
ein paar,
die einen oder anderen hört man schon noch, die cholerische unterwegs sind, aber ja, wie gesagt, ich hatte in der Hinsicht immer sehr, sehr viel Glück, dass ich immer sehr, sehr gute Küchenchefs hatte. Mhm. Ich glaube, wenn man, weiß ich nicht, 3 Jahre unter einem cholerischen Küchenchef arbeitet, kann man auch sagen, man hängt seine Kochjacke jetzt in die Ecke und macht was ganz anderes.
Oder wird halt selber cholerisch.
Oder wird selber cholerisch, ja, genau, tritt nach unten weiter oder wie auch immer. Das hatte ich nie. Also deswegen bin ich da sehr, sehr glücklich drum und möchte jetzt natürlich auch nicht dann umdrehen und sagen, ich werde jetzt hier zum Choleriker oder wie auch immer. Naja, aber wir sind den ganzen Tag am Rödeln und am Machen und jeder ist voll mit Mise en place und muss machen, dass er fertig wird. Mhm. Aber wenn es dann abends soweit ist und es wird 6:30, dann kehrt nochmal so kurz Ruhe ein und dann läuft der Service. Und dann muss es halt, es gibt viele Köche, die vergleichen es mit Fußball. Ich bin kein großer Fußballfan, deswegen, ich weiß nicht, so ein bisschen wie ein Uhrwerk oder wie auch immer. Es muss jedes Zahnrad muss ineinander reingreifen und dann funktioniert es reibungslos, ja? ohne dass man austickt oder wie auch immer.
Ich mag die Fußballmetapher aber auch. Ja. Man kann es auch sehr viele Sachen übertragen.
Ja, natürlich.
Viele können es schnell greifen.
Ja, halt, natürlich.
So.
Ja,
ich finde halt immer dieses, es ist so, als hättet ihr jeden Abend Spiel.
Ja, das ist es. Aber
es ist nicht Training 3-mal die Woche und dann.
Ja, oder Spiel, ich sag auch immer ganz gerne, es ist wie ein Theaterstück. So, also du musst halt hier abends performen, egal was tagsüber passiert. Also auch wenn du mittags eine Lieferung nicht kriegst oder wie auch immer, und dann musst du einen Plan B in der Tasche haben oder weiß ich nicht, einer ausfällt, dann der Gast hat trotzdem gebucht. Und ob jetzt einer weniger ist in der Küche oder nicht, spielt dann für den Gast keine Rolle. Das darf der draußen nicht merken. Ja. Und ja. Deswegen muss man es dann halt irgendwie kompensieren und eine Lösung dafür finden. Und das ist dann halt mein Job. Also deswegen bin ich ja Küchenchef. Also ich bin dann halt der, der das irgendwie so die Weichen so stellen muss, dass es abends dann trotzdem läuft und die Gäste trotzdem glücklich hier rausspazieren.
Ich meine, du bist ja auch super aktiv in der Küche, nicht nur am Pass, sondern ja,
ja
auch.
Ja, also unterwegs. Also dafür bin ich noch zu jung, dass ich nur irgendwo im Büro sitze und sage, ja, ich bin hier der Direktor und bring mir mal meinen Kaffee. Um Gottes Willen, nein, ich möchte mit dabei sein. Also ich möchte auch sehen, was aus der Küche rausgeht. Ich meine, wir haben den Vorteil, dass das Restaurant nicht zu groß ist. Wir haben 20 mhm. Sitzplätze. Ich sehe alles, was über den Pass geht. Es geht nichts an mir vorbei, wo ich oder mein Sous-Chef nochmal drüber geschaut haben.
Und das ist dann auch wahnsinnig viel mit. Also
ja,
es ist ja jetzt nicht nur, dass du nur drauf schaust. Du stehst ja auch da
und ja, natürlich.
Also, lädst alles mit.
Ja, natürlich.
Also darf man ja nicht unterschätzen.
Ja, das ist so ein bisschen mein Job abends. Also ja. Morgens mache ich einen Gartenmanager mit und bin dann halt überall, wo halt mal mein Name gerufen wird. Ja, hier kannst du gucken, da kannst du gucken. Und abends bin ich halt am Pass. Und dann bin ich bei den Vorspeisen mit dabei und bis zum Dessert. Ich knock die letzten Desserts raus und dann baut mein Patissier die letzten Petitfours und dann laufe ich noch einmal durch und gebe die Petitfours. Also ich bin ja auch viel mit dem Restaurant unterwegs. Also früher war das Arbeiten bis zum Pass und dann wurden die Teller mitgenommen und dann hieß es, an Tisch 2 sitzt jemand, der ist blöd, an Tisch 3 sitzt jemand, die sind super cool, die haben viel Tipp gegeben oder wie auch immer. So, da hattest du überhaupt keinen Bezug zu deinen Gästen. Ja? Wir hatten auch einen Brenner Stammgäste, die waren einmal in der Woche da. Ich wusste nie, wie die aussehen. Also so, jetzt gehe ich halt mit raus und sehe die Gäste und es macht auch irgendwie Spaß und ich glaube, es ist auch für die Gäste schön, wenn sie meine Küchenchef sehen oder mal meine Entre mit dir sehen, meinen Sous-Chef oder wie auch immer, ja, und der Patissier am Schluss noch das Dessert bringt und auch sagt, es ist seins, das hat er gemacht und der da auch stolz drauf ist und sagt, ey Mensch, guck mal, ich habe den irgendwie gerade ein Lächeln ins Auge gezaubert mit meiner Kreation, dann geht er ganz anders abends heim, wie wenn der einfach sagt, ja gut, jetzt haben wir halt das an den Pass gestellt und das ja, hat
dann kommt der Service zurück und dann so Gruß an die Küche, das Dessert war gut.
Genau, ja, schön. Danke für nichts. Ja, es ist halt so und das ist schon schön. Also es ist, glaube ich, ein bisschen moderner. So, es ist alle Service-Küche-Denken ist einfach weg deswegen mache ich unheimlich gern und ich schicke auch meine Jungs unheimlich gern raus. Ne? Das darf nicht überhand nehmen, wenn dann nachher 20 Köche irgendwann an deinem Tisch waren, da hast du irgendwann auch keine Lust mehr und du kennst das Gesicht nicht und das, also ich möchte auch keinen zulabern und erzählen, wo jetzt die Kuh, wo die aufgewachsen ist oder irgendwas, aber ich glaube, es kommt gut an, ja, so und jeder ist mal draußen, tut auch den jungen Leuten gut, wenn sie mal vor Gästen sich hinstellen müssen und sprechen müssen, das hilft glaube ich auch weiter im Leben und von daher.
Ja, auch für Selbstvertrauen, für das, was man gerade gemacht hat.
Ja,
wenn man das direkte Feedback kriegt.
Ja, es ist, Wahnsinn. Also so die ersten Sachen, die wir raustragen mussten, habe ich gesagt, ich kann da nicht an den Tisch. Wie soll ich das machen? Da sitzen 5 Leute und das muss ich vor denen sprechen. Ne? Und mittlerweile gehen die Jungs da raus und sagen, ja gut, das ist halt hier mein Dessert, das ist hier das Brot, wie auch immer. So. Merkt man schon, die sind echt sehr selbstbewusst und selbstsicher dadurch geworden. Und das ist schön, ja.
Habt ihr in der Küche, habt ihr eine große Rotation oder seid ihr eigentlich ein relativ festes Team? Und
witzigerweise sind wir noch das komplette Stammteam, mit dem ich angefangen habe. Ja.
Okay.
Also seit einem Jahr jetzt und das funktioniert so super. Ja. Wir hatten mal zwischenzeitlich, wir machen ja auch das Frühstück morgens, da hatten wir mal einen Frühstückskoch, der nach Spanien abgehauen ist von heute auf morgen. Da mussten wir dann Ersatz finden. Wir haben das dann ein bisschen kompensiert. Und dann hatte ich mal Frühstück gemacht und mein Entre mit jemal und mein Sous-Chef auch. Aber ansonsten sind wir das komplette Stammteam und ist für die auch echt cool, weil die dann auch so ein bisschen von Anfang an mit dabei sind, ne? Und sagen, ey, guck mal, vor einem halben Jahr haben wir das noch so gemacht. Guck dir mal das Foto an, wie das mittlerweile aussieht. So, das ist schon, die sehen das schon auch, dass sich ein bisschen was entwickelt. Ja,
ja, und ich meine auch direkt den Stern.
Ja,
ne? So, das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, also ich muss sagen, wir haben uns extrem drüber gefreut, weil es nicht geplant war. Also es war ausgemacht mit Michelin und mit den Führern, dass wir erstmal ein Jahr zeigen, was wir können, bevor wir eingestuft werden. Dann waren sie am 5. Tag in der ersten Woche waren sie da zum Testen. Ich habe sie am Schluss wiedererkannt und dachte mir, Mensch, Miste, jetzt ist eh schon rum. Aber an dem Abend war das Restaurant voll und alle waren glücklich. Ich dachte, okay, also wenn sie hier sind, dann würde irgendwas passieren. Mhm. Und dass wir jetzt direkt so schnell einen Stern bekommen, war jetzt auch nicht, wie gesagt, das war nicht geplant. Ja. Mhm. Aber war natürlich für alle Bombe. Ja. Also es ist besser, es hängt ein Stern wie keiner. Ja. von daher, ich sagte, okay, super, cool. Und ja, also soll nicht das Ende der Reise sein, ja, dass ja, da nur ein Stern hängt, aber schauen wir einfach mal, wo es hingeht. Ja. Also sind alle motiviert und haben Lust. Ja.
Das ist ja das. Das hast du ja vorhin selber gesagt. Ne? Du hattest damals einfach Bock.
Ja.
Und die Brenners haben alle mitgezogen. Und das war klar, ne? Hey, wir wollen nicht ein, wir wollen noch weiter nach oben. Und ich glaube, dann ist es immer nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, wenn alle wirklich...
Ja, es ist eine schöne Dynamik dahinter. Egal, ob in Küche oder Service, es sagen alle, ey, gestern haben wir einen Fehler gemacht, wir wollen, das machen wir heute nicht nochmal. Ja, also da ist keiner dabei, der sagt, ja, Fehler passieren halt. So, das ist schon, da ist jeder selber so ein bisschen am Justieren und sagt, ey, morgen will ich es nochmal ein bisschen besser machen. Und da brauche ich auch gar nicht so viel Anweisungen geben oder wie auch immer. Das merken die mittlerweile selber, wenn es nicht so war, wie es sonst sein könnte, ja. Und von daher glaube ich, es geht weiter. Und ich brauche in der Küche keinen Mitarbeiter, der sagt, er ist hier zum Arbeiten. Ja, Herr Tiekes hat mal zu mir gesagt, bleib Arbeiter oder werd Koch. Fand ich ein sehr prägendes Zitat, ja, weil er hat recht. Ja. Also entweder bist du halt ein Schaffer, und gehst halt jeden Tag zum Maloche und schuftest, dass du dein Geld bekommst, oder du machst es gern. Also ich bin früher nie zur Arbeit wegen Geld, sonst hätte ich was anderes gemacht.
Aber das ist in der Sterne Gastronomie auch
klar. War mir immer wichtig, was zu lernen, und ich habe gesagt, irgendwann wird sich das auszahlen. Hatte viele Leute, die dann irgendwann abgeknickt sind und gesagt haben, das mache ich immer für das Geld so viele Stunden, und auch ja, habe ich mir nie, also war nie ein Thema für mich. Ich habe immer gesagt, okay, ich möchte besser werden, und das macht mir Spaß. Und wenn es mir Spaß macht, ja, dann wird es auch auf Dauer, wird es einfach ein Ziel haben. Ja.
Und der Klassiker ist ja, ne, wenn du Spaß hast an dem, was du arbeitest, dann arbeitest du nie.
Ja, richtig. So ist es. Ich meine, ist bei dir ja auch nicht anders.
Ich,
ja,
ich liebe meinen Job.
Richtig, also dann kommst du auch mal eine Stunde früher, weil du einfach Bock hast, jetzt eine neue Vorspeise zu machen oder wie auch immer. Ja, und dann, oder mein Lieferant ruft mich an und sagt, ey, ich habe dir richtig geilen Ludemeer, der kommt heute, und da bin ich manchmal eine halbe Stunde früher da und denke mir, allein schon das Ding aus dem Kühler rausholen, ja, sag ich, keine Ahnung. Ja, vor kurzem hatten wir Gäste, die haben gefragt, ob sie hier Hummer essen dürfen, sage ich, selbstverständlich. Ja, also wenn ihr den Gang extra bezahlt und Hummer haben wollt, ich kann Hummer abkochen, ich weiß, wie das funktioniert, ja. So, und dann
sogar mit einer Farbe.
Ja, genau, dann habe ich bretonische Hummer bestellt, und die waren dann im Kühlhaus, und ich hatte einfach Bock, die Hummer dann zu machen, ja. Also das ist irgendwie dann sagst du, ey, cool, das ist Handwerk, das zerlegen und so. Das habe ich gelernt, und das, ja, will ich auch nicht missen. Ja. Und dann geht man halt auch mal eine halbe Stunde früher und sagt so, deswegen, da habe ich jetzt Bock drauf. Ja. Und dann ist es nicht, weil ich da hin muss, sondern weil es halt, ja, nimmt ja auch sehr viel Zeit in Anspruch. Ja. Also ich bin mehr bei der Arbeit wie zu Hause. Ja. Deswegen, ja, kann mich nicht beklagen. Ich würde es immer wieder tun. Also ich wurde schon öfters gefragt, ob ich einen anderen Weg eingeschlagen würde, machen, wie auch immer. Nee, also es macht mir Spaß. Immer noch.
Du hast jetzt gesagt, gestern haben dann mal einfach gesagt, sie hätten gerne Hummer, dann hast du Hummer gemacht. Sind dann Gäste, die jetzt zum Beispiel zum 26. Mal da sind, ja, hast du dann denen doch auch mal einfach mal ein anderes Menü gemacht, damit die nicht zum dritten Mal das gleiche sozusagen?
Ja, haben? Also am Anfang war ganz klar kommuniziert, sie wollen immer das gleiche essen, aber ich muss sagen, bringe ich nie übers Herz. Ja. Also so irgendwann habe ich gedacht, nee, nach dem dritten Mal das gleiche Menü, ich muss euch jetzt mal was anderes machen. Und die sind auch sehr, lieben auch klassische Küche, und dann gibt's halt mal eine Gänseleber Berliner Art, oder der Marius, der ist Jäger, der bringt dann mal ein Reh mit, und dann gibt's einen Rehrücken und Rehleber oder wie auch immer. So, und da freuen die sich drüber. Und wir probieren da manchmal so ein bisschen neue Gerichte aus für die neue Speisekarte und sagen, ey, ja, wir wollen dies, das draufnehmen, wir schicken es denen einmal und gucken mal, wie es ankommt. Ja, also, und das ist schon cool. Und die freuen sich natürlich tierisch, wenn wir was anderes machen. Die sagen jedes Mal, es wäre nicht nötig gewesen, aber ja, so Gäste möchte ich halten, und ich möchte ihnen auch was, ein schönes Esserlebnis einfach bescheren. Und wenn die halt jedes Mal das Gleiche essen, da ist meine Kochehre dann doch ein bisschen größer, ja, dass ich einfach sage, nee, muss was anderes her jetzt.
Wir können auch mehr.
Ja, wir können mehr, ja, genau.
Ja. Okay. Und wenn du jetzt zurückdenkst, nochmal so durch deine Vita-Station, hast du irgendwas, wo du sagst, das prägt dich heute noch, wenn du so den Teller am Ende anschaust und du schickst ihn raus, dann denkst du so, ah, das und das, das hätte mein ehemaliger Chef da und da auch genauso gemacht. Hast du das manchmal?
Nö, also ich glaube, so vom Anrichten, vom Akkuraten habe ich mir beim Dirk Oberg schon sehr, sehr viel abgeguckt. So, der war da schon immer sehr, sehr, sehr filigran unterwegs. Ich weiß es nicht. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir klassisch kochen oder dass wir modern kochen. Es sind viele Elemente mit dabei, die ich schon mal irgendwie gesehen habe oder geschmeckt habe. Also ich habe jetzt im Moment auch ein Steinbutt drauf mit Rotweinbutter, Spinat und Pinienkern. Das war damals im Sonora so ein Klassiker. Ja, das ist halt einfach so ein Wohlfühlgericht. Ja, wir haben das an Silvester hier geschickt, weil wir an Silvester ein extra Menü hatten. Ich hab zum Tobi, zu meinem Sous-Chef gesagt, ey, wir müssen das irgendwie auf die Karte nehmen. Ne? Also das ist einfach so geil. Das schmeckt wirklich so, so gut. Warum nicht? Ja, wer macht heutzutage noch Beurre Rouge? Also das ist halt auch, ja, ich sag, ist doch cool. Lass so ein Klassiker wieder ein bisschen jünger daherkommen, bisschen anders interpretiert, bisschen leichter. Keine 200 Gramm Steinbutter auf dem Teller, sondern halt nur 70 oder 60 oder wie auch immer, ja. Und das kommt super an, das Gericht. Also das,
Grandios
ja,
gut.
ja.
Also
Vielen
super
Dank.
lecker
Ja,
gewesen.
danke, danke.
Ja. Generell das ganze Menü.
Ja.
Also kannst du jedem empfehlen,
Ja.
ne, herzukommen, das mal zu probieren. Also
Vielen Dank.
schon was ganz Besonderes. Und auch der Schwarzwald zieht sich durch, ne? Fängt auch
Ja.
stark mit Schwarzwald-Interpretation an, hört mit Schwarzwälder Kirsch,
Ja.
hinten auch nochmal auf. Also das zieht sich ja auch.
Ja, ich möchte halt den Schwarzwald so ein bisschen, ich möchte hier einen modernen Schwarzwald interpretieren, ja, weg von diesem Beulenhut, Bustourismus, Schwarzwald, sondern einfach zeigen, dass man die Sachen von hier, also wir haben echt auch, also Produkte von hier, nicht nur, muss ich auch sagen, ja, weil dafür, es schwimmt halt kein Steinbutt im Schluchsee, das ist halt leider Gottes so. Und dafür mag ich auch ein Steinbutt viel zu sehr,
Ich stelle mir gerade vor, wie so ein lokaler Steinbutt aus dem Schluch so
ja.
groß, weil der Schluchsee so mini ist oder so
Ja,
mini
es wäre schön,
Steinbutt
wär
ist.
schön, aber gibt's leider nicht. Aber ich, wie gesagt, ich möchte dem Schwarzwald so ein bisschen eine neue Bühne bieten und ich habe hier lokale Produzenten, die machen extra für mich Butter. Ich habe einen Bäcker, der macht für mich Schwarzwälder Holzofenbrot und ich wäre wirklich dumm, wenn ich so tolle Produkte nicht hier ins Menü nehmen würde. Ja, also das ist wirklich einmalig. Also das allein schon das Brot mit dieser Kruste und allem drum und dran würde ich selber niemals so hinbekommen. Ja? Und ich glaube, du fährst halt hier in Schwarzwald, weil du Schwarzwald haben möchtest. So, du fährst hier an ein Schwarzwaldhaus und sagst, ey, hier draußen gibt es einen riesen Garten, Liegewiese, du hörst Vogelgezwitscher, wie auch immer.
Und abends dann schön Asian Fusion kicken.
Genau, ja, das hat, es war einfach, ich gesagt, das muss passen. Ich bin selber Schwarzwälder. Und das ist nachher authentisch, ja. Und ich brauche mich nicht verstellen. Ich bin kein Norddeutscher oder wie auch immer, der jetzt in den tiefsten Schwarzwald kommt und sagt, ja, hier ist der Schwarzwälder. Ja, nee. Also so, ich bin hier mit allen Produzenten, bin ich super vernetzt und ja, brauche mich einfach nicht verstellen, wenn ich da irgendwo vorbeischneie und Hallo sag oder wie auch immer. Ja, und mein komplettes Küchenteam besteht auch aus Schwarzwäldern. Der Frühstückskoch ist kein Schwarzwälder, aber sonst sind tatsächlich alles Schwarzwälder. War jetzt nicht so geplant, aber ist schon schöner. Ja, sind alle stolz irgendwie und ja, macht Spaß.
Ja, man identifiziert sich ja auch mit der
Ja,
Heimat und
natürlich.
ne, wenn man eh schon herkommt, ne, dann ist man auch so ein bisschen,
Ja,
dann
man
läuft
weiß.
dann auch mal das Freiburg-Spiel in der
Ja, ja, ja. Also
Küche
der Tobi ist großer
mal.
Fußballfan. Wie gesagt, ich ja nicht so, aber dann läuft halt das Freiburg-Spiel in der Küche und dann ist halt entweder am nächsten Tag die Stimmung gut oder sehr, sehr schlecht. Also bei mir schwankt das auch schon sehr über. Aber nein, also ja, so, ich bin im Schwarzwald geboren. Ich kenne die Geschmacksbilder, weil wir hatten am Anfang Waldheidelbeer-Tartlet drauf. Schmeckt für mich einfach anders wie eine Blaubeere aus dem Edeka. So, und deswegen brauche ich da nicht jetzt mir große Gedanken machen, was ich koche oder wie ich koche, sondern ich kann so ein bisschen auch einfach meine Herkunft mit reinbringen. Und es macht Spaß, kann nicht motzen.
Ja, und so ein bisschen die Kindheitserinnerung. Das
Ja,
ist ja auch
unbedingt.
was so
Ja,
durchkommt, ne? Als wir das
ja.
Menü gegessen haben, man hat immer wieder so an früher gedacht, an auch Geschmäcker, die man irgendwie noch von der Oma
Ja.
oder von der Mutter oder so
Das
kennt.
ist schön, wenn es bei euch
Also,
ankam, ja.
ja, aber ich meine, das zieht sich ja auch
Ja.
so, wenn du sagst, ne, du bist hier jetzt nicht im Schwarzwald, weil du halt hierher gezogen bist, sondern du bist hier, weil du auch aus dem Schwarzwald kommst.
Ja.
Die Geschmäcker sind halt auch deine Geschmäcker von
Ja,
früher.
richtig. Ja, also das ist das, was ich früher bei meiner Mutter, bei meiner Oma, wie auch immer, probiert habe und das versuche ich halt so umzusetzen und glaube ich, schaffe ich auch ganz gut. Und wie gesagt, der Tobi, mein Sous-Chef, der ist da auch eine absolute Stütze, weil ja, wenn ich halt was ausprobiere oder dann gebe ich es ihm und er sagt, oh nee, könnte man noch dieses, das ist schon gut, wenn einer nicht die ganze Zeit nur abnickt und sagt, ja, ey, cool. Also ich bin schon ein reflektierter Mensch. Also ich so, die letzte Speisekarte hat auch ein bisschen länger gedauert, bis sie dann einfach so gelaufen ist, wie ich es haben wollte. Weil wir haben es dann abends geschickt und dann, ja, doch, ist doch gut. Und dann sage ich, ja, gut ist halt leider nur gut. Ich will, dass es perfekt wird. So, wir können noch ein bisschen justieren und das kriegen wir hin. Und so wie es jetzt ist, sage ich auch, passt. So lassen wir es laufen, weil es kommt super an und es macht Laune, das so zu produzieren. Und das ist halt, die Justierung ist dann auch mein Job. Ja. Aber es ist auch gut, dass Tobias da einfach auch immer am Start ist und auch sehr geschmacklich versiert ist und da Bock drauf hat und sagt, ey komm, lass da noch ein bisschen Säure dran machen oder dies und das, dass einfach nochmal ein bisschen mehr rauskommt, ja.
Das heißt, Entwicklung der Gerichte macht ihr auch dann größtenteils komplett im Team oder ist das schon so eher dein Gedankengang?
Nee, also du so die Vor, witzigerweise, also ich wohne ja in Radolfzell, ich wohne ja gar nicht in Schluchsee, das heißt, ich pendel und ich habe da immer so ein bisschen Zeit im Auto. Wird schon öfters gefragt, ob ich mir einen Podcast oder sowas anhöre oder weiß nicht, irgendwelche True Crime Sachen oder sowas.
Unseren.
Ja, euer natürlich, auf jeden Fall, der läuft hoch und runter, ja. nein, es ist dann, ich machen wir dann schon Gedanken über das neue Menü und zuerst beginnt es mit den Produkten, wo ich sage, welche Produkte will ich draufnehmen und dann ist natürlich die Saison auch immer federführend. Ja. Ich habe mich im Frühling sehr drüber gefreut, Erbsen, Rhabarber, Morcheln, wie auch immer, so das finde ich immer mega. Und dann überlege ich erstmal und dann gehe ich zum Tobi und sage, pass auf, ey, lass uns das Gericht wechseln, jetzt gibt's frische Erbsen, wir haben super Lachsforellen aus Alpbruck von der Schweizer Grenze. Was machen wir dazu? Und dann ist ja auch, wenn er dann sagt, ey, pass auf, ich habe eine coole Idee, wir machen das und das dazu, bin ich der Letzte, der sagt, nee, ich bin hier der Chef, um Gottes Willen. Ja, also ich bin froh über jeden Input und jeder, der was sagen möchte oder seinen Senf dazugeben will, der darf das auch. Ja, ich entscheide nachher, ob es rausgeht oder nicht, aber ja. Das ist schon so eine Entwicklung, die wir auch zu zweit eigentlich, also ich gebe die Idee schon vor und muss dann natürlich auch mit den Lieferanten kommunizieren, was kriege ich hierher, wie sind die Preise etc. pp. Aber schlussendlich stehen wir dann da zu zweit und probieren es. Und wenn wir beide das toll finden, dann kriegt es die Sina auch noch, unsere Restaurantleitung. Und wenn es die auch gut findet, dann darf es raus, okay, zu den Gästen. Ja.
Und habt ihr im Normalfall am Ende, ich sage jetzt mal so ein bisschen dieses, einer ist verantwortlich für den Gang. Habt ihr das in der Küche? Zum Sinne von, okay, der Gang ist jetzt hauptsächlich bei dir. Ich muss am Ende nur noch draufschauen, aber eigentlich bist du für den Gang hauptverantwortlich. Wenn du was brauchst, dann arbeiten dir die Leute so ein bisschen zu und jeder hat so seinen Gang.
Nee, also die Posten sind ganz klassisch aufgeteilt. Es gibt ein Gammanger, es gibt ein Sauce Bossene, es gibt ein Entremetier. Und da macht jeder seinen Mise en Place, was er braucht. Ich bin, wie gesagt, gerade auf dem Gammanger viel mit unterwegs. Schaffen unser Mise en Place morgens runter und dann abends ist es Hand in Hand. Also das da hilft jeder jedem. Also gerade der Tobi ist dann auf dem Sauce Bossone schon sehr beschäftigt mit Fisch, Fleisch abschieben. Und der Lorenzo, mein Entremetier, kocht den Entremetier. Und wir stehen halt dann zu zweit vorne am Pass und richten das Zeug an. Ja. Und das muss dann halt einfach funktionieren. Wenn da im Mise en Place ein Fehler drin ist, dann haben wir abends gelitten. Es ist nicht so cool. Es ist noch nicht passiert, Gott sei Dank. Ja. Ich möchte auch nicht, dass es passiert. Ja.
Ja. Hast du noch sowas, wo du sagst, das ist jetzt was, was du wahnsinnig gerne kochen würdest, aber passt nicht so sehr in den Schwarzwald? Wo du schon mal überlegt hast, okay, wie kriege ich da vielleicht einen Schwarzwälder Twist mit irgendeinem Gericht hin, wo du sagst, oh, das Gericht wollte ich unbedingt mal machen, aber es ist wahnsinnig schwierig, hier in die Menüfolge einzubauen?
Nee, eigentlich nicht. Also tatsächlich hatte ich noch keine Schwierigkeiten gehabt, irgendwie was reinzukriegen, was ich rein wollte. Ja. Also ich esse auch gerne asiatisch, ja, aber jetzt in so einem Schwarzwaldmenü dann einen asiatischen Gang zu machen und den mit Yuzu abzuschmecken, das wäre halt irgendwie fehl am Platz. Also so, das ist deswegen bin ich da schon ein bisschen begrenzt in der Aromenwelt, sage ich jetzt mal, aber ist ja auch irgendwie schön, was anderes zu machen, wie halt der der Gros der Küche oder wie auch immer. Ja, es bleibt ja dann was Besonderes. Ja. Und das ist, hatte ich bisher keine Probleme.
Ja, und ich meine, das Menü ist grandios. Wie gesagt, wir können es jedem empfehlen, nur um vorbeizuschauen. Ich sag ganz, ganz großes Dankeschön, dass wir vorbeischauen
durften. Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr hier wart.
Und
das hat mich riesig, riesig gefreut. Ja.
Uns noch mehr. Ja. Kann ich garantieren. Wie gesagt, an jeden kann ich nur sagen, komm vorbei, genießt das Essen hier. Vielleicht ist bis dahin eine andere Version von der Quiche noch auf der Karte. Vielleicht ist es noch die gleiche.
Wer weiß es. Es entwickelt sich immer alles ein bisschen. Ja.
Die Quiche ist auf jeden Fall ein prägendes Gericht und zieht sich weiterhin durch die Karte bei dir.
Auf jeden Fall, ja.
Von dem her, seid gespannt, was ihr vielleicht für eine Version davon dann probieren dürft. Und ja, dann sage ich danke dir.
Ich sag danke.
Bis zum nächsten Mal. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Und solltet ihr auch einen Koch oder eine Köchin haben, bei denen euch interessieren würde, welches Gericht sie denn am meisten geprägt hat, dann schickt uns gerne den Namen. Wir schauen, dass wir sie für euch in den Podcast holen können. Dann wollen wir uns auch bedanken beim Großen Guide für die Unterstützung unseres Podcasts und freuen uns, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören, wenn es heißt, dieses eine Gericht, der Podcast von Les Étoiles.